nicht. Und das war ziemlich unüblich bei den Persern. Wenn du deine, ich sag mal, zivilen Pflichten erledigst und deinem Staat dienst, deinem König hilfst, wurdest du dafür auch ordentlich belohnt. Und der arme Mordechai hat nie eine Belohnung bekommen. Und das hält den König jetzt wach, weil das darf nicht sein. Und er überlegt sich, wie kann ich diesen Mordechai denn jetzt belohnen? Was kann ich ihm Jahre später noch Gutes tun? Er hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass Mordechai auch ein Jude ist. Er weiß wahrscheinlich schon, dass Mordechai ein Jude ist, aber er weiß nicht, dass die Juden ausgerottet werden sollen durch ein Gesetz, das er selbst erlassen hat. Aber es gibt noch eine zweite Person, die nicht viel schlafen kann, das ist Haman. Und Haman treibt was ganz anderes um. Haman ist immer noch getrieben von seinem Hass auf die Juden. Dieses Gesetz zur Vernichtung der Juden sollte ein Jahr später vollzogen werden. Und es sind jetzt vielleicht 3 Monate ins Land gegangen und es brodelt immer noch in ihm, dass Mordechai sich täglich nicht vor ihm niederkniet und ihm die Ehre erweist. Und er hat den Beschluss gefasst, okay, Mordechai, der muss früher sterben. Er lässt vor seinem Haus schon einen riesigen Pfahl aufbauen, an dem dann der Leichnam von Mordechai ausgestellt werden soll zur Schau und will eigentlich zum König ganz früh gehen und ihn direkt fragen, darf ich diesen Juden Mordechai umbringen, denn er ist einer der Anführer dieses Aufstandes, den es gar nicht gibt. Und so kommt er zum König, der am Grübeln ist, wie kann ich Mordechai belohnen, und Haman will ihn fragen, wie kann ich Mordechai umbringen. Und das Gespräch, was dann passiert, ist absolut witzig, weil keiner weiß, wovon der andere eigentlich redet. Der König denkt, Haman redet nicht von Mordechai, und Haman weiß nicht, dass der König darüber nachdenkt, Mordechai zu belohnen, sondern er denkt die ganze Zeit, oh, es geht um mich, der König will mich belohnen. Und so fragt ihn der König, ja, was kann ich denn mit diesem Mann machen, der mir so gedient hat, der mir so geholfen hat? Und Haman ist jetzt voll in seinem Element. Er fährt alles auf, was ihm einfällt. Königliches Gewand, königliches Pferd, königliche Krone. Der oberste Fürst soll ihn durch die Stadt führen und sagen, das ist ein Mann, den der König ehrt. Beugt euch vor ihm nieder. Und am Ende sagt der König, super Idee, Haman. Das war ein tolles Brainstorming. Mach das mal mit dem Mordechai. Und in dem Moment muss es knack gemacht haben. Ich glaube, beim Runterklappen des Unterkiefers ist der Kinnlade ist der Unterkiefer bei Haman gebrochen. Denn das hat er nicht kommen sehen, dass sein Erzfeind derjenige ist, den er jetzt durch die Stadt führen und belohnen soll. So ein Mist. Das war irgendwie anders geplant. Und Haman macht das zähneknirschend und voller Wut und Hass. Aber der Tag ist leider noch nicht vorbei für Haman. Das war nicht die einzige Demütigung, die er an diesem Tag erfahren sollte. Aber vielleicht wird der Tag ja auch noch besser, wird er sich gedacht haben. Das lief jetzt anders als geplant, denkt er sich. Aber ich habe ja gleich noch ein Festessen mit dem König und mit der Königin. Vielleicht kann ich da das alles dann doch wieder ein bisschen mehr zu meinen Gunsten drehen. Und so freut er sich auf das Essen, wobei seine Familie beschleicht so ein ungutes Gefühl. Sie sagen, Haman, das geht nicht gut aus für dich. Pass auf. Und so kommt Haman einerseits voller Wut, aber auch mit ein bisschen Angst vielleicht, mit ein bisschen Zweifeln, was dieser Tag noch so bringt zu diesem Essen. Und wieder fragt der König die Königin Esther, was ist denn jetzt dein Wunsch? Und dann rückt Esther endlich mit diesem Wunsch heraus und sagt, wenn ich Wohlwollen beim König gefunden habe und wenn es dem König recht ist, dann möge man mir mein Leben schenken, das ist meine Bitte. Und das Leben meines Volks, das ist mein Wunsch, denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, man will uns vernichten, umbringen und beseitigen. Der König, der zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hat, dass Esther Jüdin ist und der auch nicht weiß, dass er derjenige war, der mitbeschlossen hat, dass sie umgebracht werden sollen, ist erstmal typisch König, typisch Ehemann. Er fährt komplett aus der Haut und sagt, wer will dich umbringen? Seine erste Reaktion ist ein bisschen komisch, weil er rennt wutentbrannt. Entschuldigung, falsch. Er will wissen, wer ist das? Und dann sagt Esther, ja, das da, Haman, das ist unser Todfeind, das ist der, der uns umbringen will. Und da platzt es aus dem König heraus, aber seine Reaktion ist ein bisschen seltsam. Er geht in den Garten. Vielleicht tut er das, um runterzukommen, wenn man ihm das zugute halten will, und vielleicht will er drüber nachdenken, weil das ist jetzt natürlich eine knifflige Situation. Er ahnt jetzt, es geht um das Gesetz, was er selbst unterschrieben hat, und Haman ist sein zweitwichtigster Mann. Hat er jetzt ein Problem? Wie soll er ihn bestrafen? Aber andererseits ist es ein bisschen seltsam, dass er seine Frau ausgerechnet mit der Person alleine lässt, die sie töten will. Also ein etwas zwiespältiges Verhalten. Aber es ist ganz gut, dass er rausgeht, denn er kommt im genau richtigen Moment, aus der Sicht Hamans genau im falschen Moment, wieder zurück. Haman ist verzweifelt. Er merkt, ach du Schande, mir schwimmen die Felle davon. Das geht wirklich nicht gut aus für mich. Er schmeißt sich vor Esther auf das Sofa und bittet um Gnade, dass sein Leben doch verschont wird. Und das ist genau der Moment, in dem der König reinkommt und er versteht die Situation komplett falsch. Er denkt, dass Haman seine Esther begrapschen und bedrohen will, dass er sie vergewaltigen will. Und da braucht der König nicht lange zu überlegen, wer sich an seiner Königin vergreift, der ist des Todes. Haman wird weggeführt, wird getötet und wird zur Schau gestellt an dem Galgen vor seinem Haus, den er für Mordechai aufgestellt hat. Wären wir jetzt alle Briten und Engländer, würden wir uns herzlich darüber amüsieren, weil das wirklich typisch britischer, tiefschwarzer, böser Humor ist. Und mir fällt es wirklich schwer, an der Stelle Mitleid mit Haman zu haben. Ich finde es wahnsinnig witzig, wie es ausgeht. Entschuldigung. Also, Happy End. Sind jetzt alle glücklich bis an ihr Ende und hinterlassen viele Söhne und Töchter? Ja oder nein? Nein. Richtig, da kennt jemand die Geschichte. Das Gesetz ist noch da. Esther und Mordechai sind zwar jetzt sicher, Haman, ihr Erzfeind, er ist weg, er ist getötet. Aber es gibt noch dieses Gesetz. Und ein Gesetz, das in Persien vom König erlassen wurde, konnte nicht zurückgenommen werden. Auch der König selbst konnte es nicht zurücknehmen. Also schlägt der König den beiden vor, dass sie doch ein weiteres Gesetz in seinem Namen erlassen sollen, um sein altes Gesetz vielleicht zu korrigieren oder zu mildern. Ich weiß nicht, was er sich genau vorgestellt hat. Und auf jeden Fall erlassen sie ein Gesetz im Namen des Königs, dass diese Juden an dem Tag, an dem sie vernichtet werden sollen, sich verteidigen dürfen. Sie dürfen sich zusammenschließen, sie dürfen Waffen haben, sie dürfen sich verteidigen und die, die sie angreifen, dürfen sie töten. Das passiert dann auch am 13. März 473 vor Christus, ein Tag vor dem Passafest, passiert genau das im ganzen Persischen Reich. Die Juden dürfen sich verteidigen und sie gewinnen. Wenn man das im Krieg so sagen will, ich finde das immer schwierig, weil es gibt dann Schaden auf beiden Seiten. Aber es kommt nicht zur Vernichtung der Juden. Sie können sich behaupten und sie werden sogar noch vor Ort von den Fürsten unterstützt, weil alle Angst vor Mordechai haben, der inzwischen zur wichtigsten Person neben dem König geworden ist. Und das Ende der Kämpfe wird mit dem sogenannten Purimfest gefeiert, was es heute auch noch bei den Juden gibt. Und ich glaube, es ist eine Woche vor dem Passafest oder so. Wird das heute noch gefeiert, diese Befreiung oder diese Rettung vor der Vernichtung. So, das ist also die erwachsene Variante von der Geschichte von Esther gewesen. Und jetzt fragt man sich, oder ich habe mich gefragt, okay, was hat das Buch mit dem Thema Vertrauen in Gott zu tun? Ich habe betont, dass Gott im Thema eigentlich kein Buch ist. Und auch in meiner Geschichte habe ich es hoffentlich bewusst weggelassen. Die Menschen, die dort handeln, es ist schwer festzustellen, ob sie wirklich Gott vertrauen, denn sie zeigen es eigentlich wenig. Wenn, dann wird es nur mal vage irgendwo angedeutet. Vielmehr gibt es sehr viele Menschen, die sehr viele Pläne schmieden, die teilweise auch aufgehen und teilweise eben auch nicht. Ich finde trotzdem, dass wir sehr viel über Vertrauen lernen können. Gott ist zwar abwesend im Buch, aber so paradox und widersprüchlich, wie das ist, wenn wir die Geschichte hören oder wenn wir sie lesen, haben wir eigentlich das Gefühl, Gott ist die ganze Zeit da. Wie soll das sonst so passieren, diese Geschichte? Wie ist das möglich, wenn Gott nicht irgendwo doch eingegriffen hat? Gott ist in jeder Situation in dieser Geschichte am Werk, nur es ist eben unsichtbar. Für die Menschen in der Geschichte, für die Menschen in der damaligen Zeit und vielleicht auch für uns, wenn wir es beim ersten Mal lesen. Und trotzdem ist diese Geschichte mit all ihren Lücken ein Zeugnis dafür, dass Gott immer anwesend ist und immer handelt, immer da ist. Ich habe schon gesagt, es gibt unglaublich viele Zufälle in dieser Geschichte, dass Esther, eine Jüdin, genau zu dem Zeitpunkt König wird, wo ihr Volk später bedroht ist. Das ist ein komischer Zufall. Dass Mordechai genau dann für seinen Dienst, für seinen zivilen Dienst belohnt werden soll, als er eigentlich getötet werden soll, das ist auch ein sehr komischer Zufall. Und dass der König genau zu dem Zeitpunkt zurückkommt, als er denkt, dass seine Frau bedroht wird, auch das ist ein sehr komischer Zufall. Es hätte alles auch ganz anders laufen können. Und entweder ist das wahnsinnig viel Glück oder es sind eben unsichtbare Kräfte am Werk, die wir natürlich Gott zuschreiben und die dem Ganzen eine Richtung geben, die für sein Volk ist, zu seinen Gunsten. Und wenn wir Esther jetzt mal nicht nur als einzelne Geschichte betrachten, sondern im Blick mit allen anderen Geschichten in der Bibel, dann wissen wir natürlich, ja, das kann nur Gott sein, der das so gelenkt hat, auch wenn das hier kein Mensch zugeben will. Es gibt nur einen, der so etwas tun kann, genau zur richtigen Zeit die Dinge so zusammenführen, dass sie zu seinen Gunsten in seine Richtung laufen. Das kann nur Gott, das kann kein Mensch. Und das gilt auch für unser Leben. Auch wir erleben ganz oft in dieser Welt, dass Gott vielleicht nicht immer so sichtbar da ist, wie wir das gerne hätten. Wir fragen uns bei Kriegen oder wenn irgendwelche Unglücke passieren, ja, wo war denn Gott da? Oder auch in unserem eigenen Leben, Gott, wo bist du gerade? Warum höre ich dich nicht, wenn ich um Hilfe flehe? Warum sehe ich nicht, dass sich irgendwas in meiner Situation ändert? Wo bist du? Und die Frage ist berechtigt, aber anhand dieser Geschichte und anhand der Bibel wissen wir, Gott ist immer da. Aber er ist nicht immer für uns sichtbar. Er ist nicht sichtbar in jedem Unglück. Er ist nicht sichtbar, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, wenn wir Richtung haben wollen und sie nicht bekommen. Er ist nicht sichtbar, aber er ist da. Und das ist das, worauf wir vertrauen können. Letzten Endes ist diese Geschichte voll mit Lücken. Es ist, als ob einer Gott überall rausgestrichen hat und unser Leben fühlt sich ehrlich gesagt manchmal auch so an. Und trotzdem wissen wir, in diese Lücken kann nur einer gehören, es ist Gott. Und das ist das, was uns ihm vertrauen lässt. Denn wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Allen, die er nach seinem freien Ratschluss berufen hat. Und das ist auch das, was im Hebräerbrief der Kern unseres Glaubens ist. Es ist nämlich ein Vertrauen darauf, ein Festhalten an dem, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Gottes Handeln ist nicht immer sichtbar. Ja, es gibt Zeichen und Wunder. Es gibt Träume und Visionen. Es gibt hörbare Stimme Gottes, aber eben nicht immer. Ganz oft ist Gott unsichtbar am Werk in scheinbar vielen komischen alltäglichen Situationen, die dann am Ende zu unseren Gunsten verlaufen. Und auch da hat Gott gehandelt, nicht nur in dem, wo er offensichtlich am Handeln ist. Und die Menschen im Buch, die machen zwar ihre eigenen Pläne, aber letzten Endes muss man sagen, alles hat dazu gedient, dass Gottes Plan, Gottes Idee, wie die Geschichte laufen soll, verwirklicht wurde. Der Plan von Esther, er war gut, aber er hat auch nur funktioniert, weil er mit einem anderen Plan zusammengetroffen ist, den jemand ganz anderes getroffen hat, der Plan von Haman. Und Gott benutzt menschliche Akteure, benutzt Menschen, die aktiv sind. Vielleicht sind ihre Motivationen für das, was sie tun, nicht immer die richtigen. Auch in dieser Geschichte fragt man sich manchmal, ist das wirklich die richtige Motivation? Aber ist egal, Gott benutzt es. Gott benutzt Esther und Mordechai mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Und er benutzt sogar den bösen Haman, etwas zu tun, was weit über das hinausgeht, was am Anfang der Geschichte möglich gewesen wäre. Das heißt auch, dass es ist gut, wenn wir Gott im Gebet suchen, wenn wir warten auf den Herrn, wie es in dem einen Lied hieß. Aber es ist auch wichtig, aktiv zu werden. Wenn wir nichts von Gott hören oder scheinbar nichts von Gott hören, dann ist es oft richtig, nicht sitzen zu bleiben, sondern aktiv zu werden. Und darauf zu vertrauen, dass Gott das in die richtige Richtung lenkt. Natürlich zwischendurch immer mal wieder nachhören, Gott, ist das noch richtig, was ich hier tue, was ich plane? Und wenn du nichts hörst, du machst es weiter, bis Gott sichtbar zeigt, wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Wo stehst du gerade? Vermisst du Gott in deinem Leben? Ist er nicht sichtbar? Hast du das Gefühl, die Dinge laufen schief und er tut scheinbar nichts? Bist du in Not? Erlebst du Gott nicht? Ja, die wunderbare Antwort, die das Buch Esther dir geben kann, ist, ja, so ist das manchmal. Und trotzdem, Gott ist aktiv. Gott handelt. Gott ist da. Wir können ihm ganz vertrauen. Es ist egal, ob wir im Exil sind, in einem anderen Land, wo wir vielleicht gar nicht sein wollen, oder in einem Land, wo wir uns nicht wohlfühlen. Es ist egal, ob unsere Entscheidungen immer unbedingt 100% die richtigen sind, ob wir Menschen mit Schwächen und mit Fehlern sind oder ob wir immer alles richtig machen. Es ist egal, was andere sich gegen uns ausdenken und was sie planen, uns Böses tun zu wollen. Es spielt alles keine Rolle, weil Gott die ganze Zeit sichtbar am Werk ist und wir ihm dabei vertrauen können. Und es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe trennen kann. Wir wissen und wir vertrauen darauf. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns sicher ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Kriege ich dazu euer Amen? Amen.
Vielen Dank. Wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Vielleicht kommen alle Mitarbeiter schon mal nach vorne. Ich lese uns Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Da schreibt Paulus: Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Ja, prüfen.